Sehr geehrte Radiohörer und Hörerinnen, heute werden Sie einen Bericht von Frau Dr. Barbara Butzek, Vorsitzende der Hämochromatose-Vereinigung Deutschland, über die Eisenspeicherkrankheit hören.
Bei einer Hämochromatose reichert sich zu viel Eisen im Körper an. Durch eine Genveränderung ist die Eisenaufnahme im Darm gestört. Der Körper nimmt mehr Eisen auf, als ihm gut tut. Etwa 10% der nordeuropäischen Bevölkerung tragen eine Genveränderung für Hämochromatose in ihrem Erbgut. Doch gleichzeitig besitzen sie auch eine gesunde Kopie des betreffenden Gens. Sie werden als heterozygote Träger bezeichnet und bleiben in der Regel gesund, können die Anlage der Krankheit aber an ihre Kinder weitergeben. 0,3 bis 0,5% der Bevölkerung sind homozygote Träger. Bei ihnen sind beide Genkopien verändert. Diese Menschen können an Hämochromatose erkranken. Deutlich seltener ist die Eisenüberladung Folge anderer Krankheiten. Normalerweise nimmt der Organismus nur so viel Eisen aus der Nahrung auf, wie täglich verloren geht. Circa 1 bis 1,5 Milligramm pro Tag. Gesteuert wird die Eisenaufnahme durch Rückkopplung aus der Leber über den Eiweißstoff Hepzidin. Liegt die Mutation am sogenannten HFE-Gen auf Chromosom 6 vor, wird zu wenig Hepzidin gebildet. Die Rückkopplung aus der Leber ist nicht möglich. Der Darm nimmt ungebremst Eisen auf. Das können dann bis zu 4 Milligramm Eisen am Tag sein. Die Menge an Gesamtkörpereisen, normalerweise höchstens 4 Gramm, kann auf bis zu 20 Gramm oder mehr ansteigen. Das Vorliegen einer Genveränderung macht zunächst keine Beschwerden. Symptome treten meistens erst im 4. bis 6. Lebensjahrzehnt auf. Einige Patienten bleiben trotz einer Eisenüberladung beschwerdefrei. Mögliche Frühsymptome sind Schwäche, Müdigkeit und unklare Gelenkbeschwerden, typischerweise an den Grundgelenken des 2. und 3. Fingers. Diese Symptome sind jedoch unspezifisch, können auch andere Ursachen haben, sodass sie nicht sofort an eine Hämochromatose denken lassen. Selten kommt es zu einer sichtbaren Veränderung der Hautfarbe, einer Bronzetönung. Im weiteren Verlauf können die Leberwerte ansteigen, die Leber vergrößert sich. Ohne rechtzeitige Therapie entsteht eine Leberzirrhose und, als Spätkomplikation, ein Leberzellkarzinom. Durch die Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse kann unter anderem ein Diabetes mellitus entstehen. Bei Eisenablagerung im Herzmuskel drohen eine Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen. Eine Schädigung der Hypophyse führt häufig zu einem Testosteronmangel mit verminderter Libido bei Männern und vorzeitigen Wechseljahren bei den Frauen. Auch eine Osteoporose tritt im Zusammenhang mit Hämochromatose häufiger auf. Besteht der Verdacht auf eine Hämochromatose, ist die Bestimmung der Eisenmenge im Körper wegweisend. Der Arzt misst dazu den Eisenspiegel im Serum sowie die Transferinsättigung. Transferin transportiert das Eisen im Blut. Außerdem bestimmt der Mediziner die Konzentration des Eisenspeichers Ferritin. Die Behandlung ist relativ einfach. Durch wiederholte Aderlässe werden die überfüllten Eisenspeicher geleert. Alternativ kann auch die sogenannte Erythrozytenapherese eingesetzt werden, die effektiver als der Aderlass, allerdings nicht überall verfügbar ist. Wird die Diagnose vor dem Eintreten von Organschäden gestellt, kann der Betroffene auch zur Blutspende zugelassen werden. Bei frühzeitiger Diagnose und konsequenter Therapie ist die Lebenserwartung normal und es treten in der Regel keine Folgeschäden auf. Ist die Erkrankung schon fortgeschritten, bessern sich die meisten Symptome unter der Behandlung. Die Gelenkschmerzen führen aber oft zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität.
Es gibt bei Sonnenschutzmitteln zwei grundsätzlich verschiedene Wirkprinzipien. Ich begrüße im Studio die Münchner Dermatologin Dr. Juliane Habig, die uns erklärt, was noch nicht so bekannt ist, und zwar die Funktionsweise von mineralischen und chemischen UV-Filtern. Wie funktionieren die mineralischen Filter?
Das können Sie sich wie bei vielen kleinen Spiegeln vorstellen, die auf der Haut liegen und das Sonnenlicht reflektieren. Die mineralischen UV-Filter bestehen aus natürlichen, weißen Farbpigmenten, und zwar meist aus Titandioxid und Zinkoxid. Daher hinterlässt die Sonnenschutzcreme, wenn sie nicht in Hauttönen gefärbt ist, beim Auftragen einen feinen, weißlich schimmernden Film auf der Haut. Je kleiner die enthaltenen Teilchen sind, umso besser lässt sich die Creme auf der Haut verteilen. Mittlerweile wurden auch mineralische UV-Filter als Nanopartikel entwickelt. Sie sind 1 bis 100 Nanometer groß.
Welche Vorteile haben mineralische UV-Filter?
Vorteilhaft ist, dass die Sonnencreme sofort nach dem Auftragen schützt, weil die Reflexion der Sonnenstrahlen gleich nach dem Auftragen erfolgt. Die Wartezeit, wie man sie von chemischen UV-Filtern kennt, entfällt also. Positiv ist auch, dass mineralische Pigmente, im Gegensatz zu manchen chemischen Filtern, kaum Allergen und chemisch stabil sind und daher keine schädlichen Reaktionsprodukte bilden.
Und was sind die Nachteile eines mineralischen Sonnenschutzes?
Technisch ist es nicht so einfach, Pigmente zu leicht auftragbaren Cremes und Lotionen zu verarbeiten. Man muss also etwas länger reiben, bis der weißliche Film auf der Haut verschwunden ist. Von Nachteil ist auch, dass es nur mit mineralischen Filtern schwierig ist, einen extrem hohen Lichtschutzfaktor zu erreichen. Dafür wird er meistens noch mit dem chemischen UV-Schutz kombiniert. Sonnenschutzmittel mit Nanopartikeln sollte man möglichst nicht schlucken. Das macht bestimmt niemand absichtlich, aber bei kleinen Kindern kann das schon mal passieren. Derzeit nimmt man an, dass die Nanopartikel im Magen-Darm-Trakt dazu beitragen können, dass gutartige Gewebeneubildungen entstehen. Wenn Eltern also ihre Kinder mit denselben Mitteln eincremen wie sich selbst, sollten sie die Tuben und Flaschen außer Reichweite der Kleinen aufbewahren.
Nun zu den chemischen Sonnenschutzmitteln. Wie funktionieren sie?
Sonnenschutzmittel, die nur chemische UV-Filter enthalten, dringen recht gut in die äußere Schicht der Oberhaut ein. Bis sie jedoch ihre volle Wirkung entfalten, vergehen 20 bis 30 Minuten. Sozusagen, bis alle im Sonnenschutzmittel enthaltenen Moleküle aktiv werden. Die Aufgabe der chemischen Sonnenschutzmittel ist es, die in die Haut eingedrungenen UV-Strahlen in andere Energieformen wie Wärme umzuwandeln. Dabei entstehen aber auch chemische Reaktionsprodukte, deren Wirkung noch nicht vollends erforscht ist und deren Unbedenklichkeit nicht immer bewiesen werden kann.
Bei Sonnenschutzmitteln lassen sich UVA und UVB-Filter unterscheiden. Breitbandfilter können beide Lichtspektren umwandeln. Wie wirken sie?
Die UVA-Strahlen gelangen durch die Hornhaut bis in die Lederhaut. Dort schädigen sie die Kollagenfasern und lassen die Haut vorzeitig altern. UVA-Filter wirken also einer frühzeitigen Hautalterung entgegen. Die UVB-Strahlen sind energiereicher. Sie wirken vorwiegend in der Oberhaut, können aber auch einen Sonnenbrand verursachen. UVB-Filter schützen also vor einem Sonnenbrand. Die Bezeichnung Sunblocker sollte man nach den Vorgaben der EU-Kommission übrigens nicht mehr verwenden. Das Wort lässt nämlich fälschlicherweise vermuten, dass ein Sonnenschutzmittel vollständig vor UV-Strahlen schützen könnte. Aber das geht nicht.
Welche Vorteile haben chemische UV-Filter?
Das lässt sich ganz kurz erklären. Es sind dabei höhere Lichtschutzfaktoren als bei den mineralischen Filtern möglich.
Die Liste der Nachteile von chemischen Sonnenschutzmitteln ist wesentlich länger. Wie erklärt sich das?
Chemische UV-Filter zersetzen sich nach 3 bis 6 Monaten. Sie brauchen also in jeder Saison neue Produkte, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Bestimmte UV-Filter stehen im Verdacht, hormonell zu wirken. Das zeigte sich in Studien bei Zellversuchen im Reagenzglas und bei Tierversuchen, deren Fortpflanzungsfähigkeit so beeinflusst wurde. Die Kritik der Zeitschrift Ökotest aus dem Jahr 2012 bezieht sich vor allem auf den Inhaltsstoff Octocrylene, weil er nicht nur hormonell wirken soll, sondern auch allergische Reaktionen auslösen kann. Chemische UV-Filter haben Wissenschaftler als Rückstände in der Umwelt, in Fischen und in der Muttermilch nachgewiesen. Welche Schäden die ermittelten Mengen hervorrufen können, ist noch nicht erwiesen.
Vielen Dank für das Interview.